Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Das Leben ist herrlich. Ein Mann klagt einem erfahrenen Rabbi sein Leid. Mein Leben ist nicht mehr auszuhalten. Wir wohnen mit 6 Personen in einem Zimmer. Ich ertrage die Enge, den Lärm und das Durcheinander nicht mehr. Was soll ich nur machen? Der Rabbi überlegt lange und rät ihm dann energisch: Nimm deinen Ziegenbock noch mit in euer Zimmer. Der Mann erhob mit aller Macht Einwände, doch der Rabbi beharrte auf seinen Rat: Tu, was ich dir gesagt habe und komm nach einer Woche wieder. Nach einer Woche kam der Mann zum Rabbi. Er war total entnervt, völlig erschöpft und restlos am Ende. Rabbi, wir halten es nicht mehr aus. Der Ziegenbock stinkt fürchterlich. Die Tage sind eine einzige Qual, die Nächte schlaflos und schlimm. Der Rabbi sagte nur: Stell den Ziegenbock wieder in den Stall zurück und komm nach einer Woche wieder zu mir. Die Woche verging. Und als der Mann zum Rabbi kam, strahlte er über das ganze Gesicht: Rabbi, das Leben ist herrlich. Wir genießen jede Minute. Kein Ziegenbock, kein Gestank, nur wir 6 in einem Zimmer. Das Leben ist herrlich. Ich habe es schon immer gedacht und befürchtet, alle Krisen lassen sich durch einen Ziegenbock lösen. Es wäre ja so einfach und so schön, wenn es tatsächlich so einfach wäre, nicht wahr? Eine Krise und dann geht man zum Pastor und der sagt: Nimm dir mal einen Ziegenbock in dein Zimmer. Und dann kommst du nach einer Woche wieder und dann reden wir wieder und so weiter und so fort. Und am Ende wäre der Pastor der Held, weil er den Ziegenbock irgendwie ins Zimmer verfrachtet hat und danach ist irgendwie alles gut. Aber so, ganz so einfach ist das ja mit den Krisen leider doch nicht. Und ob jetzt die Krisen menschengemacht sind oder einfach so ins Leben gekommen sind, darum geht es mir jetzt an dieser Stelle erstmal nicht, sondern ich beobachte, dass Krisen halt auch krisenhaftes Verhalten fördern. Kennt ihr krisenhaftes Verhalten? Ich kenne krisenhaftes Verhalten. Ein krisenhaftes Verhalten ist eben die Folge von Krise. Und wenn man eine Krise hat, boah, ich habe schon ganz schön oft das Wort Krise verwendet, ich glaube, ich lasse mir was anderes einfallen, dann ist man emotional sicherlich nicht mehr ganz so ordentlich unterwegs und dann kommt es vor, dass man sich anschreit, dann kommt es vor, dass die Nerven gespannt sind und dass man irgendwie schneller aus der Haut fährt, dann fängt man an zu stänkern und zu murren und zu motzen und dann ist alles schlimm und oh, ihr kennt das wahrscheinlich alle nicht, ich kenne das persönlich sehr gut, das krisenhafte Verhalten. Und wir haben gerade schon in der Moderation von Rolf Laube auch ein wenig von einer Krise gehört. Eine Krise in der ersten Gemeinde. Weil uns das aber, weil es so warm ist, natürlich alles nicht mehr präsent ist und wir das aufgrund der Wärme schon vergessen haben, lese ich nochmal kurz die Ausgangssituation, diesmal nach einer anderen Übersetzung. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. So sagt es Luther. Also unsere Ausgangssituation vom heutigen Predigttext ist eine krisenhafte Situation. Wobei am Anfang man meinen möchte, wo ist denn da die Krise? Da heißt es doch, in diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm. Ganz am Anfang ist es doch eigentlich total schön. Das ist der Traum eines jeden Pastors und Gemeindeleiters, Hartmut, nicht wahr? Die Gemeinde explodiert. Wie toll. Menschen kommen zum Glauben. Menschen finden neue Hoffnung bei Jesus. Das möchte man doch meinen, ist doch eine ganz, ganz tolle Situation. Die Gemeinde gedeiht. Ja, super. Darauf arbeiten wir doch immer hin. Das ist doch unser Motto auch als Stadt, Mission. Da steckt ja schon alles drin. Wir wollen Mission in der Stadt sein. Wir wollen Hoffnung ausbreiten. Und ja, und dann kommen die Menschen in die Gemeinde und es geht rund. Jawohl, und es geht rund. Es geht rund, es kommt eine Krise. Und das ist meistens so, wenn sich Dinge bewegen, dass dann eine Krise kommt. Aus dem Wachstum heraus folgen Probleme. Missstände treten zutage, weil die Strukturen, die man bis dahin in dieser jungen Gemeinde hatte, nicht dafür ausgelegt waren, eine große Gemeinde zu versorgen. Und es kommt, wie es kommen muss, Leute fühlen sich übersehen. Ich glaube, das ist das, was wahrscheinlich eine Gemeinde bis heute mit am allermeisten triggert. Ich fühle mich nicht gesehen. Da kann jeder mal kurz drüber nachdenken, was das mit einem macht. Ich fühle mich nicht gesehen, ist immer richtig, richtig uncool. Das macht ganz nervöses Bauchgrummeln. Warum macht das eigentlich so nervöses Bauchgrummeln? Das ist eine ganz einfache Sache. Weil nicht gesehen werden der Identität des Evangeliums, der guten Nachricht, der Botschaft von Jesus fundamental widerspricht. Wir glauben an einen Gott, der mich sieht. So ist übrigens auch, also Gott hat ja viele Namen, ne? Im Alten Testament gibt es ganz viele Namen Gottes und einer der Namen Gottes ist, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich sehe dich. Du bist wichtig. Du bist mir sogar so wichtig, dass ich mein Leben für dich lasse. Ich liebe und sehe dich so sehr, dass ich für dich sterbe, damit du mal in alle Ewigkeit eine Hoffnung hast, damit du schon hier auf dieser Welt einen Sinn hast und damit du über den Tod hinaus auch leben darfst und damit es mit dem Tod nicht zu Ende ist. Ich sehe dich. Und es ist der riesengroße Unterschied zu so vielen anderen Religionen auf dieser Welt. Du bist keine Nummer. Du bist kein Nobody. Der Gott, an den wir glauben, bei dem hast du einen Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und so heißen ganz viele Verse in der Bibel. Und wenn dann jemand in der Gemeinde nicht gesehen ist, dann ist das ein Widerspruch zu all dem, was in Gemeinde und durch den christlichen Glauben verkündet wird, nicht wahr. Ja, also, wenn wir das nicht leben, dann haben wir ein Problem, dann widerspricht sich das. Das ist ein Paradox, das geht nicht. Das ist in der Identität falsch. Und deshalb erhebt sich ein Murren, denn letztlich sind doch die ganzen Leute zum Glauben gekommen, weil sie das erste Mal in ihrem Leben einen Gott kennengelernt haben, der sagt, ich liebe dich, du bist mir wichtig, mit Namen. Wisst ihr, damals war das noch, für uns ist ja heute vieles selbstverständlich am christlichen Glauben, eventuell, vor allem wenn man lange christlich sozialisiert ist, wie viele von euch hier in diesem Raum. Aber damals müsst ihr euch das so vorstellen, die kannten keinen Gott in ihrer Region, der sich ernsthaft für einen Menschen interessiert hat. Was man über die Götter der griechischen Welt damals sagen konnte, war, das waren alles selbstverliebte Dandys. Die haben sich um sich selbst gekümmert und gedreht. Die waren selbstverliebt. Es ging nur um ihre Macht, ihren Einfluss, die Menschen, um die ging es doch nicht ernsthaft in der griechischen Götterwelt. Nein, um gar keinen Fall. Und dann kommt da diese fundamentale neue Botschaft des Jahwe-Gottes, der seinen Sohn Jesus Christus wegen den Menschen auf diese Welt schickt und sagt, ich bin für dich da, ganz persönlich. Naja, das war der Grund, warum diese ganzen griechischen Menschen damals in die Gemeinde gekommen sind. Halleluja, wir werden gesehen, Sogar ein Gott interessiert sich für uns. Und dann werden sie auf einmal in der Gemeinde übersehen. Das ist ein großes Problem. Und aus dieser Krise heraus, dass sie merken, uns geht's hier gerade ehrlich gesagt gar nicht gut, erfolgt krisenhaftes Verhalten, nämlich Murren. Und so wird es hier auch übersetzt und so steht es auch im Griechischen da, Murren. Das ist ein Motiv, das ja in der Bibel wiederkehrend ist. Ja, im Neuen Testament kommt es, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, hier zum ersten Mal vor, das Murren. Aber das ganze Alte Testament ist voll von Murren. Und Murren ist ein extrem problematisches Wort. Das geht gar nicht, Murren. Murren ist nämlich im Alten Testament immer offene Rebellion gegenüber Gott. Warum eigentlich? Warum ist Murren so negativ behaftet? Darf man denn jetzt keine Kritik mehr äußern? Ist Kritik etwa unerwünscht? Nein, mitnichten. Es geht um die Form der Kritik. Und Murren beinhaltet immer ein zersetzendes Verhalten, beinhaltet immer gemeinschaftsgefährdendes Verhalten. Murren ist immer Gift. Und dagegen geht Gott immer vor. Warum eigentlich? Warum hat Gott so ein, sagen wir mal, sehr negatives Verhältnis zum Thema Murren? Auch das ist wieder ganz einfach. Weil gemeinschaftszersetzendes Verhalten das Überleben des Volkes Israel in höchstem Maß gefährdet. Wenn ihnen die Gemeinschaft um die Ohren fliegt, haben sie im Kontext der damaligen Zeit des Alten Testamentes gegenüber den anderen Völkern keine Chance. Sie können nur bestehen, wenn sie eine Gemeinschaft sind. Aber Murren innerhalb der Gemeinschaft, gegen die Leiter, am Ende sogar gegen Gott, zerstört diese Gemeinschaft. Und deshalb geht Gott so radikal gegen Murren vor und haut, ich sage es mal immer etwas, ich sag's mal ein bisschen sprichwörtlich, haut auch deutlich auf die Finger. So nicht, ihr Lieben. Murren geht nicht. Was ist denn eigentlich Murren? Murren würde ich mal übersetzen mit diffuses Getuschel, Hintenrumgerede, Stimmung machen. Ich mach's mal noch etwas deutlicher. Murren ist das, was wir auch alle kennen. Ich hab gehört, dass. Mir wurde zugetragen, dass das und das gesagt worden ist. Mindestens 50 Menschen der Gemeinde haben die Meinung. Das ist der eine Teil von Murren. Und das wird dann namenlos so gestreut. Beim Kaffee und beim Kuchen, beim Sektempfang, beim Hausbesuch. Ich habe gehört das. Und dann landet das irgendwann beim Leiter auf dem Tisch, beim Pastor oder beim Gemeindeleiter oder bei wem auch immer. Und dann heißt es da, ich habe gehört das. Und dann fragen sich Gemeindeleiter und Pastoren, was habt ihr denn gehört? Von wem habt ihr es denn gehört? Und was ist denn der Grund? Es ist sehr unkonkret. Der zweite Teil des Murrens beinhaltet den Part, es ist Gerede ohne Verantwortung. Das ist der andere Part, der da kritisiert wird. Das werden wir im Verlauf des Textes auch feststellen. Denn Murren ist immer A, diffuses Getuschel, das ist im Prinzip eigentlich ist es, geht in Richtung Verleugnung. Und es ist, ich übernehme dafür aber keine Verantwortung. Ich habe auch kein Interesse, dass ich da jetzt was, also dass ich da irgendwie eine Rolle drin spielen könnte, dass es besser wird. Sondern es ist eher so, ich gebe das mal weiter, damit ihr es wisst. Ne, so war das für die Apostel damals auch. Wir geben das mal weiter, damit ihr das wisst. Und jetzt machen viele Gemeinden an der Stelle einen Fehler, vor allem Leitungen, also ich übrigens auch, machen dann Fehler. Wir zucken dann einmal kräftig zusammen und dann machen wir Krisensitzungen und versuchen, die Probleme zu lösen und ziehen uns den Hut auf. Gucken wir mal hinein, was die Apostel machen. Die machen das nämlich ganz anders. Die lassen sich auf das Spielchen des Murrens gar nicht ein. Übrigens, dass Lukas hier die Kritik mit Murren übersetzt, ich habe den Eindruck, das ist sehr beabsichtigt. Das ist eine Kritik an der Kritik, an der Form der Kritik. Er hätte ja auch schreiben können, es tritt Kritik auf, könnte man griechisch ganz entspannt schreiben, aber er wählt hier ganz bewusst das Wort Murren. Und das kann man, glaube ich, sehr deutlich als einen Hinweis verstehen, liebe Freunde, so nicht. Was machen die Apostel? Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Was also machen sie? Die machen gar keine Gemeindeleitungssitzung da draus. Die berufen gar keine Krisensitzung innerhalb der Gemeindeleitung. Die spielen den Ball sofort in die Gesamtgemeinde zurück. Ganz frei nach dem Motto, nicht wir sind Gemeinde als Apostel, wir sind alle Gemeinde. Und es ist unserer aller Verantwortung. Und wenn wir ein Problem miteinander haben und es so zutage tritt, dann wollen wir das auch gemeinsam lösen. Wir ziehen uns jetzt zurück als Leitung und ihr wählt aus eurer Mitte 7 Menschen aus, die dieses Problem, was ihr geschildert habt, jetzt lösen. Aber wir nicht. Wow. Das ist mal ein Wort, oder? Wie die Apostel das machen. It's your job. Dafür sind wir nicht berufen. Das sagen die Apostel so. Also, ich würde sagen, 80% der Gemeinde, der Gemeinden würden sagen, wow, liebe Leitung, das ist schon euer Problem, da müssen wir schon reden, ja? Aber nochmal, da riefen die 12 die gesamte Menge der Gläubigen zusammen. Wählt aus eurer Mitte, nicht aus der Mitte der Apostel, sondern aus eurer Mitte 7 Männer, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind, die wollen wir bestellen zum Dienst. Die segnen wir sozusagen ein. Das tun wir dann schon. Wir legen ihnen die Hände auf. Und wir bleiben ganz bei unserem Dienst des Wortes. Spannende Sache. Gibt mir viel zu denken. Und lässt mich fragen, sind wir bereit, in der Krise, bei Missständen, echte Verantwortung zu übernehmen? Sind wir bereit, alle mit anzupacken? Das kann nicht jeder in gleichem Maße. Ich meine auch nicht, dass jeder in gleichem Maße da jetzt irgendwie in praktischen Diensten aktiv werden muss und soll. Ne? Da gibt es auch unterschiedliche Gaben und manche haben auch nicht mehr die Kraft. Aber wenn ich nicht mehr die Kraft habe, konkret praktisch mit anzupacken, dann ist es mindestens meine Aufgabe, dafür zu beten. Und was es auch mindestens meine Aufgabe ist, das Murren zu unterlassen. Das ist auch meine Aufgabe. Lasst uns gemeinsam Verantwortung für die Gemeinde übernehmen. Also der erste Punkt in der Krise. Dann, wenn wir Verantwortung übernehmen, wenn wir dazu bereit sind, dann erleben wir etwas. Dann erleben wir Gottes Geist. Und das finde ich total spannend, wie die Geschichte weitergeht. Deshalb ist der zweite Punkt, Gottes Geist erlebt. Also erster Punkt ist, in der Krise, Gottes Geist erlebt. Einer, der Verantwortung übernimmt, ist der Stephanus. Dieser Mann ist eigentlich im Prinzip ein ganz besonderes Zeichen des Geistes Gottes in dieser Krise, in dieser lebensbedrohenden Krise der Gemeinde. Überlegt euch mal, wenn die Gemeinde damals um die Ohren geflogen wäre. Wenn das damals schon in die Binsen gegangen wäre. Da, zu diesem Zeitpunkt ist die Gemeinde 4 Kapitel alt. Dann würden wir heute hier nicht sitzen. Wie gut, dass sie diese Krise geklärt haben. Also der Stephanus übernimmt Verantwortung und wie fällt er auf? Wir haben es vorhin in der Schriftlesung schon gehört. Es fällt auf, dass dieser Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, voll Gnade und voll Kraft ist. Voll Gnade, voll Kraft, voll Glaubens und voll Heiligen Geistes. Wie genau sind eigentlich Menschen voller Gnade? Was heißt das? Und kann man das erleben? Kann man das sehen? Ist das eine Gabe sogar des Geistes Gottes, voller Gnade zu sein? Ich glaube auf jeden Fall. Weil letztlich weiß diese Gabe der Gnade, also wenn jemand sehr gnadenvoll ist, weist sie ja immer darauf hin, dass da Jesus für uns gestorben ist, dass Gott uns begegnet. Sie weist immer auf Gott hin. Und wie ist das, wenn man einem Menschen voller Gnade begegnet? Ich habe das selber erlebt in meinem Leben. Als immer wieder, also an verschiedenen Stationen, das erste Mal sehr bewusst in meinem sehr jungen Leben als 17-Jähriger oder 16-Jähriger bei meinem Jugendpastor, der mir, komischem Kauz, der ich vielleicht damals war, so begegnet ist, wie ich nun mal war und mich so an die Hand genommen hat, dass ich eine unfassbare Ermutigung für mein Leben erfahren habe. Eine ernsthafte Wegweisung. Eine Befreiung regelrecht. Ich bin durch diese Begegnungen, habe ich das erste Mal in meinem Leben richtig Morgenluft geschnuppert. Ich habe davor auch schon viel über Gnade gehört. In der Theorie war mir das alles sehr klar, aber ich glaube, dass diese Begegnung mit diesen Menschen mein Leben wirklich nachhaltig beeinflusst hat und so auch ein bisschen auch das Leben so auf den Kopf gestellt hat. Und immer wenn ich diesen Menschen begegnet bin, fühlte ich danach so einen Moment des freien Atmens. Als wäre das Leben auf einmal leicht und schön. Und wie haben wir es am Anfang gehört? Herrlich. Und das habe ich immer wieder erlebt, wenn ich Menschen begegnet bin, die so sehr gnadenvoll waren. Da fühlte sich das Leben auf einmal richtig gut an. Und wisst ihr, woran das liegen könnte? Dass Gnade und Freude im Griechischen engstens verwandt sind. Die haben die gleiche Wortwurzel. Chara. Und das ist irgendwie, hängen Gnade und Freude wie Brüder und Schwestern zusammen. Und man kann sie gar nicht so richtig trennen. Und daher wundert es mich auch nicht, wenn ich Menschen begegne, die sehr gnadenvoll sind, dass einem da ein Grinsen über das Gesicht geht, weil es mein Herz belebt. Weil es mich laufen lässt. Weil es mich irgendwie vital macht. Deshalb in der Krise den Geist Gottes erlebt, weil in der Krise merkte ich, habe viele Krisen in meinem Leben auch schon erlebt, dass mir da diese Gnade Gottes immer wieder neu herausgeholfen hat und mich herausgezogen hat, wo ich mich selber an meinem Schopf niemals herausziehen könnte. Also mir neue Lebensfreude vermittelt hat. Und in dem Moment, wo ich nämlich so stehen kann, kann ich gar nicht anders, als dann zu den Menschen zu gehen. Also der Stephanus war ja auch so einer, durch den floss förmlich diese Gnade offensichtlich hindurch. Es war ein Mann voller, nicht ein bisschen, sondern voller Gnade. Der war gefüllt davon. Und der konnte gar nicht anders, als dann in dieser Kraft zu den Menschen zu gehen, nämlich die jetzt da übersehen sind. Und gerade die übersehenen Menschen brauchen ja diese gnadenvolle Begegnung. Und deshalb heißt der dritte Punkt, zu den Menschen bewegt. Also erstens in der Krise, zweitens den Geist Gottes erlebt, drittens der zu den Menschen bewegt. Also der Geist Gottes bewegt dich. Wenn du einen Kontakt hast zu diesem Geist Gottes, der voller Gnade und Wahrheit ist, dann wird sich das bewegen. Da bin ich felsenfest von überzeugt und habe es auch selber in meinem Leben erfahren. Stephanus ist nun bei den Menschen unterwegs und kümmert sich. Und er kümmert sich ganzheitlich. Er kümmert sich in Tat, aber auch in Wort. Er wird zum Verkündiger, zu einem ganzheitlichen Verkündiger, der fängt an zu predigen. Das ist total spannend. Es kommt etwas in Bewegung. Durch die Einsetzung der Diakone kommt etwas in Bewegung. Diakone sind im Übrigen auch geistliche Leiter. Nur mal so, immer zwischendurch versuche ich das mal zu streuen. Diakone haben die gleiche geistliche Bedeutung wie die Apostel auch. Und wenn wir mal im Timotheusbrief lesen, da gibt es keinerlei Unterschied. Die Aufgabenverteilung oder die Aufgabenanforderung beziehungsweise die Charaktereignung ist genauso wie bei den Hauptamtlichen auch. Und die Folge? Es kommt etwas in Bewegung. Ich beobachte, dass wenn wir in den ersten Vers hineinschauen, dieses Murren, das hat im Text so ein bisschen den Eindruck, als würde so ein Stock in den Rat geworfen werden. Das stoppt die Gemeinde, das gefährdet die Gemeinde, das ist nicht gut. Ja, da kommt etwas zum Anhalten, obwohl vorher Bewegung drin war. Hier ist auf einmal eine Krise aufgetreten. Und dadurch, dass jetzt Menschen da waren, die Verantwortung übernommen haben und neu sich auf den Weg gemacht haben, kommt wieder etwas in Bewegung und da heißt es nämlich in Vers 7, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Also wir merken, jetzt ist wieder Fahrt drin. Und das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Da, wo so ein Murren ist, wo so eine Unzufriedenheit ist, da kommt Gemeinde in den Stillstand hinein. Und da, wo Menschen bereit sind, wieder neue Verantwortung zu übernehmen, sich von Gottes Geist berühren zu lassen und hinauszugehen, da passieren auf einmal wieder Dinge, die Menschen dann auch bewegen. Gottes Geist und das Wirken von ihm, das erleben wir, glaube ich, am ehesten da, wo wir selber Schritte gehen. Wenn wir in unseren alten, wohlgeliebten Strukturen verhaftet sind, da werden wir den Geist Gottes wenig erleben. Wenn wir mutige Schritte gehen, uns beauftragen lassen, so wie sich die Männer und Frauen damals haben beauftragen lassen, da werden wir sein Wirken sehen. Und das fordert mich, der ich selber momentan in einer Krise stecke durch einen Trauerfall in unserer Familie, es fordert mich selber über die Maßen hinaus, wie möchte ich mit Krise umgehen? Was möchte ich lernen? Das ist im Prinzip eine Predigt an mich selbst. Wenn es euch anspricht, ist okay, aber ich predige gerade im Wesentlichen zu mir selbst. Und es ist für mich eine Riesenherausforderung. Wie möchte ich in der krisenhaften Zeit, die wir sowieso durch die ganze politische Situation haben, aber auch im privaten Kontext, wie möchte ich damit umgehen? Möchte ich so weitermachen wie bisher auch? Krisenverhaftes Verhalten an den Tag legen, nörgeln und murren über mich selbst und über alles, was mich umgibt? Oder möchte ich vielleicht die Chance nutzen, anders unterwegs zu sein und mich durch Gottes Geist herausfordern zu lassen? Ich merke, dass mein Denken und mein Sprechen mein Handeln bestimmt. Und weit darüber hinaus. Mein Denken und mein Sprechen beeinflusst nicht nur mein Handeln, sondern es beeinflusst auch das Handeln meines Gegenübers. Und das bringt mich gerade ganz dolle zum Nachdenken. Kleines Beispiel gefällig. Ich kenne das Murren. Ich bin der Obermurrer, glaube ich, in der Gemeinde. Ich glaube, ich toppe euch alle im Murren. Das meine ich ernst. Und ich merke, was es mit mir macht, wenn ich beim Zähneputzen murre. Gehe ich mit schlechter Laune ins Bett. Und manchmal suche ich das Murren richtig. Dann überlege ich, habe ich schon so eine Laune, ne? Habe ich schon so einen Hals? Bin ich schon geladen? Und ich könnte jetzt loslegen zu murren. Ich kann es aber auch bleiben lassen. Ich kann auch anders. Ich könnte ja damit auch zu Gott gehen. Und ihn fragen, kannst du vielleicht mir helfen in meinem Murren, in meiner Stimmung? Ich bitte dich, dass du mir neue Perspektive schenkst, mir einen neuen Blick schenkst. Wisst ihr, ich bin der Gemeinde total dankbar. Diesen Fokus möchte ich mehr haben. Ihr habt mir den Rücken freigehalten, als mein Schwiegervater gestorben ist. Da standet ihr hinter uns als Familie. Und ich bin euch total dankbar. Da war keiner, der gesagt hat, du müsstest jetzt aber hier sein. Nein, es waren die, mit denen ich telefoniert habe, haben alle gesagt, geh, es ist jetzt deine Aufgabe, bei deiner Frau zu sein. Und vielleicht habt ihr auch solche Wunder schon mit der Gemeinde erlebt. Ich glaube, fast alle von uns haben diese Wunder mit Gemeinde erlebt. Und ich wünsche mir bei mir selbst und für mich selbst mehr den Blick dieser heiligen Gemeinschaft, die füreinander einsteht und füreinander da ist. Und das ist das einfache Gebet am Ende des Abends. Herr, öffne mir die Augen für die Kostbarkeit deiner Gemeinde. Sie ist wertvoll und von dir geachtet. Du liebst deine Gemeinde, es ist deine Braut. Wer bin ich, dass ich über diese Braut murre? Das möchte ich mehr mitnehmen. Und mich dann dadurch senden lassen, immer wieder neu, auch in Krisen hinein. Denn genau da hinein sendet uns Gott doch, damit wir Menschen Hoffnung geben, die so hoffnungslos gerade unterwegs sind. Das ist doch unsere Mission. Dafür sind wir doch hier. Und dann werden Menschen berührt mit Gnade und erfahren neue Perspektive und neuen Sinn für ihr Leben. Und das wiederum fließt doch zurück zu mir auch und bewegt und belebt mich. Und in diesem Sinne überlegt, in der Krise den Geist Gottes erlebt, der zu den Menschen bewegt. Er lebt und bewegt, das ist unser Predigtmotto, das macht der Heilige Geist. Und wie dankbar und froh bin ich, mit euch und mit allen unterwegs zu sein. Das ist Gottes Gemeinde, das ist sein Sinn und das ist sein Ziel mit uns, dass wir miteinander hoffnungsvoll für diese Welt unterwegs sind. Amen.